Willkommen am zweiten Tag des Freiraumforums. Heute zu einem Gespräch mit Michael Hirsch, der sein Buch Kulturarbeit, das jüngst erschienen ist, vorstellen wird. Wir werden von ihm zuerst eine kurze Einführung hören über die Arbeit am Buch und wie es dazu gekommen ist. Und anschließend wird er aus dem Buch vorlesen, ein paar Stellen, und wir würden dann in eine Diskussion gehen und ich würde bei euch die Fragen abholen und bitten, dass ihr das über das Mikrofon macht, damit die Diskussion auch über den Stream verständlich ist. Außerdem haben wir heute hier einen gehörlosen Gast, den wir versuchen zu unterstützen, dass er auch das verstehen kann, was wir sprechen, und auch er wird seine Fragen später schriftlich richten, und Micha hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, weil wir es vorher nicht organisieren konnten, und dass er es spontan gemacht hat, und wir hoffen, dass wir als Organisation das auch lernen, künftig besser in den Griff zu kriegen. Aber nun zum Buch Kulturarbeit. Michael, vielen Dank, dass du gekommen bist und dein Buch vorstellst. Wir machen ja hier einen Freiraumkongress, der versucht, die prekäre Situation von Kulturschaffenden, die aufgrund des Platzmangels und des Preisdrucks, der sich daraus ergibt, zu thematisieren und gegen die Verdrängung und die Privatisierungsprozesse, die es im Münchner Immobilienmarkt gibt und die sich auf die Kulturfreiräume auswirken, etwas entgegenzusetzen. Die Forderung ist, wir wollen natürlich mehr Raum haben, aber Freiheit ist jetzt nicht nur eine materielle Sache, und diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die da sind, kann man nur zum Teil ändern. Was man ändern kann, ist jedoch, was bei einem selbst ist und bei seinem eigenen Selbstverständnis. Und da ist, glaube ich, Michaels Buch eine sehr gute Grundlage, um die Frage zu beantworten, wie wir als Kulturschaffende und Künstlerinnen durch Diskursarbeit und Selbstreflexion diesen aktuellen Tendenzen etwas entgegensetzen, und zwar wie man vielleicht heute im zeitgenössischen Jargon sagt, to get real mit der Situation. Wir wollen also damit ein neues Verständnis von nachhaltiger Kultur vielleicht in der Diskursarbeit fördern, und ich habe das so verstanden, dass es auch um die Überwindung des Paradigmas einer repräsentativen Kunst geht. Und ich hoffe, ich zitiere jetzt nicht etwas, was du vorlesen wolltest, aber hier ist eine Stelle von Jacques Mercier, die ich gesehen habe und die ich finde, es ganz gut auf den Punkt bringt. Die Zugehörigkeit der Künstler zu einer Art Prekariat ist nicht mehr dasselbe wie die Bohème des 19. Jahrhunderts. Es ist etwas vollkommen anderes. Insofern die Künstler auch an gesellschaftlichen Bedingungen arbeiten und die Träger gesellschaftlicher Kämpfe sind. Das ist, sind große Worte, aber ich bin sicher, dass du das noch ausführen kannst. Denn ich glaube, eine These ist, wäre jetzt diese gesellschaftliche Narrative, Neoliberalismus und die Beschreibung der Welt, wie sie sein muss und nur so funktionieren kann. Also etwas wie ein erfolgreicher Künstler, bewusst nicht gegendert, sage ich jetzt mal, uns in der Lebensplanung hindert, flexibel auf die Situation und progressiv zu reagieren. Und deswegen plädiert Michael Hirsch oder fordert eine progressive Desillusionierung und professionelle Amateure. Michael, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank, Peter. Vielen Dank für die Einladung. Ein ziemlich interessanter Ort hier, wo wir sind. Es geht bei meinen Überlegungen, also ich habe mich schon lange Jahre immer, also im Grunde genommen langsam wird es schon, könnte man schon sagen, der arbeitet jetzt schon zu lange am Begriff der Arbeit, der Hirsch, ja. Und es war jetzt eben die letzte Geschichte, nachdem ich mich mit allen möglichen Kritik der Lohnarbeitsgesellschaft beschäftigt habe, war jetzt das Letzte, dass ich mich gefragt habe, jetzt müsste ich mal versuchen, die Summe meiner nicht nur Lektüren, sondern auch meiner praktischen Lebenserfahrung von mir selbst und allen, die ich kenne, die in diesem Kulturbetrieb, aber auch als politische Aktivistinnen und Aktivisten und in anderen gesellschaftlichen Bereichen arbeite, die ich alle subsumieren würde unter sozusagen so etwas wie konkrete Utopien eines anderen Lebens außerhalb oder neben dem Regime der Lohnarbeit. Ja? Und das ist eben der Versuch, den ich gemacht habe mit diesem Buch, das zu bündeln, und das hat so verschiedene, das ist so ein Genre-Mix, eine Mischung aus politischem Manifest, Erfahrungsberichten, wo einfach die Gespräche tausende von Stunden mit allen möglichen Leuten eigentlich geradezu teilweise wörtlich abgebildet sind, aber auch dann sozusagen essayistische Teile. Und es gibt, wie du auch gerade vorgelesen hast, das wollte ich tatsächlich nicht vortragen, am Ende jedes Kapitels ein längeres Zitat. Das heißt, auch da versuche ich eigentlich anzudeuten, das habe ich mir nicht selber alles ausgedacht, sondern das ist insofern eine Montage, wo eben auch so eine Art am Ende jedes Kapitels wie so ein fortlaufender Kommentarteil längere Zitate von allen möglichen Leuten, die ich interessant finde, eingewoben sind. Dann gibt es noch einen Bildteil. Das ist quasi die visuelle Metapher des Ganzen, die Geschichte vom Esel und der Karotte. Das hat eine lange Vorgeschichte, die auch was mit Münchner Kunstinstitutionen, in dem Fall der Lothringer 13, zu tun hat, mit einer Ausstellung dort. Das ist ein Videostill aus einer Arbeit von Philipp Messner, der einem Esel eben so einen Holzgedenk und er als Sinnbild dafür, und der geht dann hinter dieser Karotte her und kann sie aber nicht erreichen. Und das Videostill ist der Moment, wo der Esel zögert. Das wäre gewissermaßen die Metapher. Sind die uns versprochenen Belohnungen einer gesicherten Karriere, eines gesicherten Einkommens innerhalb des Kulturbetriebs, ist das sozusagen eine gute Strategie, hinter dieser Idee oder hinter diesen Erfolgs- oder Aufstiegsgeschichten herzulaufen? Oder könnte man sich nicht anders einstellen? Könnte man nicht anders mit diesen prekären Existenzbedingungen umgehen? Und eine Art neue Normalität vielleicht versuchen zu denken und zu leben, um dem Schicksal der Masse, also der 95% der meisten Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter, letztlich irgendwann als Verlierer zu gelten, weil sie es nicht sozusagen auf diese wenigen Plätze geschafft zu haben, um diesem Schicksal zu entgehen. Und die wichtige These von mir, die habe ich jetzt auch nicht erfunden, weil das ist jedem im Alltag geläufig, ist, besteht ja darin zu sagen, dass es eben zugleich und das ist ja der Mangel des traditionellen Marxismus gewesen, dass er zu stark, zu einseitig nur auf materielle Verelendung oder sagen wir mal zu ausschließlich geschaut hat und zu wenig vielleicht das, was an moralischer Zermürbung, an Ausbeutung oder Unsicherheit oder Armut so drinsteckt. Ja? Und ich glaube, das ist so eine der schwierigen Geschichten, die, glaube ich, alle Menschen betrifft. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal, erstens handelt es sich um Künstler im weitesten Sinne, zum Beispiel des Künstlersozialversicherungsgesetzes, also genauso um Journalistinnen und Journalisten, Wissenschaftlerinnen, Schriftsteller und so weiter. Zweitens trifft es genauso zu auf alle, und das sind jetzt die im Hause hier, die von denen leider natürlich nicht so viele da sind, die anderen Workshops und so weiter machen. Die sollten wir jetzt natürlich eigentlich da haben, weil es geht mir natürlich ganz stark darum zu sagen, dasselbe betrifft den gesamten politischen Aktivismus, der ja auch fast ausschließlich im Rahmen von Ehrenamt oder Teilzeitarbeit verrichtet wird. Und das Gleiche betrifft diesen ganzen großen Komplex von Sorgearbeit, Hausarbeit, Beziehungsarbeit, Carework, der eben für den das Gleiche zutrifft. Ja? Und das Plädoyer ist eben, wir sollten frontaler das Regime der Lohnarbeit angreifen, anstatt uns zu professionalisieren. Das wäre sozusagen der Slogan eigentlich dieses Buches. Und man könnte jetzt sagen, das hat zwei, das schillert eigentlich das Argument. Das eine wäre, könnte man sagen, sozusagen, ja, wenn man sich erinnert an dieses Bienenreferendum in Bayern, also die Bienen als Metapher, also die Frage, wie deuten wir jetzt Kultur? Das eine ist ja reine Biodiversität. Also sollte Kultur oder schöpferische Tätigkeit eine bestimmte Existenzform geben, einfach so, wie es halt Walfische geben sollte, ja, oder Dinosaurier wieder angesiedelt werden sollten oder sowas, ja. Und das andere ist aber, sie haben darüber hinaus vielleicht auch noch wie die Bienen irgendwie noch so eine direkte, indirekte, verschlüsselte oder noch nicht so ganz klare Funktion, die über Baulichkeit oder Unterhaltung hinausgeht. Ja. Aber das sind zwei Argumente eigentlich, die schiere Existenz, dass es so etwas gibt, etwas anderes, und dann noch vielleicht, dass damit etwas ganz Bedeutsames über das bloße Dasein verbunden ist. Und wichtig ist, um dieser Gewalt der Professionalisierung, die immer härter wird, je prekärer die Verhältnisse, das ist ganz normaler, eine marxistische Urhypothese, je stärker die Konkurrenzbedingungen, desto mehr muss man sich diesen Betrieb assimilieren oder anverwandeln. Ja. Und wichtig ist, dass wir uns klar machen, dadurch reproduzieren wir eine Lebensweise, und es geht bei all diesen Auseinandersetzungen immer um den Kampf um die richtige Lebensweise. Und ich glaube, das ist etwas, was die Profis vergessen haben, also gewissermaßen jetzt unsere Generation, wenn man so will, in dieser Zeit der letzten Jahrzehnte, dass man eigentlich Felder bewirtschaftet hat, sehr stark, teilweise auch erfolgreich, aber gewissermaßen darüber diese Frage, wie leben wir eigentlich, ja? Was tun wir uns selber an, was tun wir uns gegenseitig dadurch an, aus dem Blick teilweise verloren hat. Und das heißt, das ist eben ein ganz klassisches Thema, nämlich was gibt es für eine zwischen dem Leben von der Wissenschaft oder der Kunst auf der einen Seite und dem Leben für die Wissenschaft oder die Kunst. Das ist eine alte Unterscheidung von Max Weber. Ist ein klassisches Thema des deutschen Bildungsbürgertums immer schon gewesen. Wie kann man diesen sogenannten reinen oder eigentlichen oder intrinsischen Motivationen folgen, ohne sich in die Widersprüche der Zünfte, ja, und der Gatekeeper und so weiter zu vollstrecken? Das ist jetzt nur quasi heutzutage härter geworden, die Gewalt der Zurichtung ist härter geworden als vielleicht noch im 19. Jahrhundert, aber sagen wir mal, das Problem hat es eben immer schon gegeben. Also Leben von und Leben für diese Sachen. Und was wir eben beobachten, wovon ich ausgehe, ist, dass es so etwas gibt wie gemischte Lebensweisen. Das heißt, diese Hauptberuflichkeit, die spezialisierte Existenz ist eigentlich ein Minoritäten, wird zunehmend, vor allem je jünger die Leute werden, zunehmend ein minoritäres Modell. Und wir haben es mit Formen von Doppelleben zu tun, dass Leute zwar einerseits künstlerisch tätig sind, aber auch noch einen Brotberuf haben oder eine Familie, Kinder versorgen, mit irgendwelchen in sozialen Komplexen Sorgearbeit verrichten. Und das heißt, und da glaube ich, da gibt es unglaublich viel, glaube ich, Bedarf, diesen Ethos oder diese Lebensweise, diese gemischte Lebensweise klarer in den Blick zu nehmen, damit wir sie nicht mehr an einer vorausgesetzten messen, das ist ja das eigentliche Argument, nämlich männliche lebenslange Vollzeiterwerbstätigkeit, und uns dann irgendwie schlecht fühlen, weil wir dieser Norm nicht genügen. Das ist die eigentliche Hypothese, die ich da aufstellen will, von der ich glaube, dass sie im Grunde genommen im gesamten emanzipatorischen und feministischen Diskurs der letzten Jahrzehnte unglaublich präsent war, ohne doch aber manifest geworden zu sein. Ja? Das heißt, ich würde sagen, das ist latent, extrem stark, dass Leute wissen, das ist eigentlich das Problem, aber es wird zu wenig stark ausformuliert. Das heißt, alle diese Komplexe von gemischten Lebensweisen, Doppelleben und Nicht-Identität, das halte ich eben für unglaublich bedeutend, dass man es über diese feministische, leicht naturalisierende Sichtweise, naja, das sind die Frauen und die haben eben noch dieses andere Standbein hinaus, klar macht, das ist ein Massenschicksal, eine Lebensweise, die eigentlich die attraktivere ist als die monotechnische, berufsspezialisierende, die aber nur, weil wir die Bilder noch nicht haben, ja, und die Narrative noch nicht haben, die deswegen noch nicht diese Gewalt hat, noch nicht kulturell dominant geworden ist eigentlich. Und da gibt es unglaublich viele, ich habe die nicht alle in das Buch gepackt, natürlich wahnsinnig viele tolle Geschichten. Also eins ist mir kürzlich aufgefallen, Moonrise Kingdom von Wes Anderson. Da gibt es eine, wer das gesehen hat, eine wunderbare Szene, wie also dieser eine Scout, eine Boy Scout verloren geht und man ein Suchkommando zusammenstellt und Edward Norton als Scoutmaster Aufgaben verteilt und dann fragt Any Questions, und dann meldet sich einer und fragt, was ist eigentlich ihr wirklicher Job? Das heißt, er stellt im Prinzip die Autorität dieses mit Herzblut agierenden Scoutmasters Edward Norton in Frage. Und er sagt dann, ja, ich bin Mathelehrer in der so und so vielten Klasse und so weiter. Ja, aber was hat es hier mit dem Problem? Dann fragt er halt weiter, braucht man dafür einen Doktortitel und so weiter. Und dann sagt er, nee, und dann ist er, aber wir haben hier ein viel wichtigeres Problem. Er merkt schon, er kommt ins Wanken, dann ist quasi kein Schnitt in dem Bild. Er geht aus dem Bild raus, da stehen die ganzen Jungs, kommt wieder ins Bild zurück und sagt, I'm changing my answer. This is my real profession. I'm Scoutmaster sowieso in der sowieso Einheit und ich bin nebenher noch Mathelehrer. Ja? Und das ist einfach, da würden einem, wenn man jetzt suchen würde, ganz viele schöne Beispiele einfallen. Eins werde ich nachher noch vorlesen. Und bei all diesen, bei dieser Konstruktion Doppelleben und man ist dies, aber etwas anderes zugleich, gibt es eigentlich immer die Frage, wie kann man das unter einen Hut bringen? Wie kann man das vereinbaren? Auch da gibt es einen gesellschaftlichen Diskurs, der ist aber sehr stark beschränkt auf die Kindererziehungsfrage. Da gibt es ein Agreement, ja, da haben wir ein Problem und da müssen wir einen sozialstaatlich Hilfen schaffen. Aber bei den anderen Formen von Doppelbegabungen und doppelten Mehrfachtätigkeiten geht man davon aus, es ist ein Privatproblem. Ja? Die eigentliche Errungenschaft des Feminismus ist ja, dass wir klargemacht haben, das ist kein Privatproblem, sondern es ist ein Demokratieproblem, Zugang, Access. Aber das steht noch aus, zu sagen, wir haben verschiedene Talente, verschiedene Leidenschaften und wir wollen die eigentlich alle ausleben, anstatt uns lebenlang in irgendeine Lohnarbeitshölle hineinzwängen zu lassen. Und das ist natürlich ein Riesenthema, was die ganze Konfiguration des Arbeitsmarktes betrifft und des Sozialstaates. Zum Beispiel ist Selbstständigkeit zum Beispiel als Künstlerin oder Künstler vereinbar mit Angestellten-Tätigkeiten, gibt es große Probleme mit der Künstlersozialkasse. Also der gesamte Komplex der sozialrechtlichen Konfiguration des Doppellebens ist vollkommen ungelöst. Das ganze Steuerrecht, das ist übrigens, du kommst auch vor, Jörg, nämlich, dass du mir mal die Geschichte erzählt hast, als selbstständiger Fotograf hast du Probleme mit dem Finanzamt, wenn du in einem Einraumzimmer wohnst, dass dann die Steuer, dass du das nicht geltend machen kannst als Arbeitsraum. Ja, weil die Steuer ja darauf insistiert, Arbeit und Leben muss getrennt sein. So, also du kommst auch vor. Also da steht nicht Jörg Kuppmann, aber die Geschichte kommt vor. Das heißt, da haben wir unglaubliche Probleme, ganz zu schweigen von dem Institut des Arbeitsmarktes, wo gerade je höher qualifiziert die Jobs sind, desto mehr man davon ausgeht, die darf man nur in Vollzeit verrichten können. Alles andere, das ist sozusagen minderwertig, wenn wir etwas nicht mit Herzblut den ganzen Tag von morgens bis abends und ein ganzes Leben lang machen. So, das ist, glaube ich, die quasi die Konfiguration, mit der wir es zu tun haben. Das heißt, und das ist eigentlich erschüttert, glaube ich, zu beobachten, dass es immer mehr Evidenzen gibt, dass es ein attraktiveres, anderes Leben gibt, aber die herrschende Norm ist sozusagen immer noch bombenfest, könnte man sagen, solange natürlich keine Alternative aggressiv propagiert wird, solange nicht eine andere Geschichte wirklich, die über bloßes, ja, wir müssen den Müttern und wir müssen den jetzt auch den neuen Vätern und denen müssen wir das so erlauben, da gibt es ein Narrativ, aber es ist noch nicht so richtig das coolere, das Alternativmodell, sondern nur für bestimmte Lebensphasen gehen wir davon aus, ja, müssen wir den Leuten ein bisschen helfen, ansonsten passt doch alles mit den herrschenden Strukturen des Sozialstaates. Und darauf habe ich eben hin Darauf folgend habe ich diesen Begriff professionelle Amateure ausprobiert, weil ich sage, das Problem besteht darin, dass das Professionelle ist im Prinzip der Schaden, also ist sozusagen das Zwangssystem, was uns einnordet und zurichtet und uns den Herrschenden, den jeweiligen Machthabern, den Förderinstrumenten, den Förderern und den ganzen staatlichen Apparaturen, den Dokumentationspflichten der Antragsprosa, in der Wissenschaft, in der Kunst, im Theater und so weiter unterwirft und was eigentlich nicht nur uns unfrei macht, sondern was auch sehr oft extrem langweilige Wissenschaft, extrem langweilige Kunst, extrem langweilige Literatur, also letztlich verlängerte Antragsprosa produziert. Ja? Also das ist, glaube ich, der Punkt. Das heißt, das Professionelle hat ein gravierendes Problem der Konformitätszwänge und die Alternative kann aber nicht der Hobbyismus sein. Also im Sinne von, das wusste ich, dass der Micha, dass der da irgendwas sagt, weil das ist sozusagen das Feindbild des Micha Purucker. Ja? Die Alternative zum Professionalismus kann nicht das Hobby sein, also nicht das bloße, ich mache halt auch noch so ein bisschen Kunst, sondern deswegen habe ich eben diesen Begriff professioneller Amateur vorgeschlagen, dass ich sage, Es ist der gleiche Grad an Ernsthaftigkeit, der gleiche Grad an Leidenschaftlichkeit, aber es operiert mit einer chronischen, mit einer systematischen, mitgedachten, paradigmatischen Distanz zu den jeweiligen Betrieben der bildenden Kunst, des Theaters, der Literatur oder der Wissenschaft. Ja. Die Frage ist natürlich sehr kompliziert, wie geht das? Weil wir laufen ja auf sehr konkrete, schwierige Probleme auf, weil es diese weitere, es gibt diese Förderinstitute, es gibt die Stellenprofile. Aber ich glaube, das hat eben erst einmal sehr stark was mit dem Begriff, mit einem Berufsethos-Problem zu tun. Also ich schlage, wie gesagt, den professionellen Amateur vor. Und da hat es natürlich, geht es unglaublich stark darum, wie sprechen wir miteinander, wie beschreiben wir diesen Beruf, was haben wir, was benutzen wir für Bilder, also wie sehr gelingt es uns, uns quasi abzusetzen von diesem Integrationszwang. Und also welchen Glauben können wir entfesseln? Also über bloße Kritik, die ist ja üblich und universal. Alle kritisieren den ganzen Tag ihr jeweiliges Betriebssystem bis zum Abwinken. Aber das ist halt so langweilig und redundant, weil es zu wenig um die Frage geht, ja, glaubst du denn an eine Alternative? Glaubst du denn daran, dass wir das auch anders einrichten können? Weil ansonsten wird es so eine Art permanent rotierender Kreislauf, wo wir uns selber darin bestätigen, dass wir zwar Konformisten sind, aber irgendwie das System durchschauen und Schlauberger sind. Ja? Also wir sind eigentlich im Schlauberger-Sumpf seit 20 Jahren. Wir durchschauen alles, machen aber alle weiter. Das betrifft ja nicht nur den Kulturbetrieb, sondern die ganze Welt überhaupt um uns herum. Also wie kommen wir aus der Schlaumeierei eigentlich raus? Und das ist eben das Projekt des professionellen Amateurs. Und dazu gehört eben, dass wir uns die Abhängigkeit von den anderen eingestehen. Weil das ist der Mythos natürlich im ganzen Kulturbetrieb, dass wir uns alle für Genies halten und Privatsubjekte und Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer und zu wenig bedenken, wie stark wir finanziell von Familienangehörigen, Ehefrauen, Ehemännern, Verwandten, Eltern abhängig sind vom Sozialstaat, von irgendeinem Job, den einem irgendeiner zugeschanzt hat, von irgendeiner Wohnung, an die man gekommen ist, ja, an die man ja eigentlich schon gar nicht mehr auf normalem Wege kommen kann. Das weiß, glaube ich, auch jeder, der hier im Raum sitzt. Das heißt, diese extrem starken Formen von Schwäche, sozialer Schwäche, von denen wir durchzogen sind, dass wir das viel stärker artikulieren, anstatt weiterhin, wie das in den Kulturbetrieben sehr stark üblich ist, uns als autonome Subjekte zu definieren. Und das bedeutet eben, dass wir quasi eine andere Normbiografie vorschlagen müssten, das ist die eigentliche These, also nicht bloß einen Gegensatz zur herrschenden Norm, männlich, lebenslang, spezialisiert auf Lohnarbeit, sondern eine andere Norm vorschlagen, also sich dann durchgehen und sagen, ja, wie könnte es denn anders aussehen? Wie könnte dieses Gemisch, wie könnte es sozialstaatlich abgesichert sein? Wie müssten sich dann die Regularien des Kunstbetriebs, der Preise, der Stipendien, des Arbeitsmarktes, wie müsste sich das Rentensystem ändern? Wie müssten sich die ganzen Beschreibungen ändern? Und in diesem Zusammenhang ist dann natürlich auch die Frage, das ist dann der Ort so etwas, also was ist mit den Freiräumen, wo es dann sowas wie quasi nicht professionelles Verhalten gibt? Da würde ich im Sinne des Argumentes von vorhin mit dem Hobbyismus oder gegen den Hobbyismus dafür plädieren, dass man nicht in die antibürgerliche Falle gehen sollte. Ja? Das heißt von vornherein, das Alternative, das andere, das sozusagen nicht kommerzielle oder die sogenannte Subkultur immer schon als nicht auf derselben Ebene stehend, ja, zu beschreiben. Ich würde eben im Gegenteil sagen, nein, man muss sozusagen genauso ernsthaft, genauso bürgerlich, genauso elitär auf der Ebene der Qualitätsmaßstäbe operieren, auch und gerade dann, wenn wir nicht in dem sozusagen etablierten Stadttheater, Kunstbetrieb, Business, Universität und so weiter operieren. Dann im Gegenteil, man muss sogar viel seriöser sein, um es jetzt zugespitzt zu formulieren, als es eben gewissermaßen im bürgerlichen Mainstream der Fall ist. Das heißt, das wäre eine Falle, von der ich glaube, dass sie gemacht wird, dass sie institutionalisiert ist bereits. Wir haben da bestimmte Fördertöpfe, wir haben bestimmte Nischen und da kommen bestimmte Leute rein und das müssen wir eigentlich von den Qualitäts-, von dem Output her gar nicht so besonders ernst nehmen, aber da machen wir so Spielwiesen. Nicht, dass ich gegen diese Spielwiesen bin, sondern ich glaube nur, man kann das intellektuell und künstlerisch viel mehr ausreizen und viel ernster nehmen. Das wäre also da sozusagen dieses neue Normal, für was ich plädieren würde, was eben nicht gezwungenermaßen antibürgerlich sein müsste. Ja? Und das heißt, aus der Falle der Marginalisierung, also nicht in die Falle der Marginalisierung und des bloß Nischenhaften hineinzutappen. Und das ist natürlich, führt mitten hinein die Frage, ja, wie beschreibt man das? Fängt ja schon bei den Begriffen an. Also wie beschreibt man solche Räume? Wie beschreibt man solche Biografien? Wie nennen wir uns? Ja, man kommt ja schon, wenn man das mit dem Doppelleben ernst nimmt, kommt man ja schon ins Schleudern, wenn man sich vorstellen muss irgendwo, was machst du eigentlich? Sowohl jetzt in einer Partykonversation, als auch in einer sozusagen, was schreibt man hinten auf dem Buch, auf einen Einladungsflyer, wie benennt man das? Weil da ist es schon so bösartig, die Festlegung auf bestimmte Kategoriensysteme, wo man unglaublich aufpassen muss, ja, dass man nicht in irgendwelche falsche Lösungen für dieses Problem sucht. Und da, glaube ich, kann man eben sehr viel lernen von jahrzehntelangem Vorsprung der Frauenbewegung und des Feminismus, dass man halt gemerkt hat, naja, Worte sind halt nicht unschuldig. Man muss genau belangen, ja, ist man, beschreiben wir jetzt jemanden, wenn man Sterbeanzeigen liest, heute ist es immer noch der häufigste Beruf Hausfrau, ja, wenn man Stand heute, Süddeutsche Zeitung, wenn man die Traueranzeigen liest, das wird sich wahrscheinlich ändern. Das heißt, man wird mit anderen Berufsbezeichnungen operieren, wenn Sterben ist ja dann der letzte Punkt, in dem man sagen muss, ja, wer bist du eigentlich gewesen? Ja. Und dazu gehört dann die ganze Frage, dazu werde ich dann nachher auch noch was vorlesen, wie kann man über räumliche Nischen oder sozusagen andere nicht etablierte Formen des gemeinsamen Arbeitens hinaus in der Lebens-, in der biografischen Dauer Konsistenz erzeugen. Das eine ist ja die Frage, wie kann man Sichtbarkeit, Ausdauer, Konsistenz, Kontinuität erzeugen in der gesellschaftlichen Darstellung, in der Sichtbarkeit eines künstlerischen Arbeitens oder eines anderen Arbeitens. Und das andere wäre, naja, wie vielen Leuten gelingt es, eine sozusagen nicht der Norm genügenden Biografie auch noch nach 30, 35, 40, 45, 50 durchzuhalten. Das heißt, kann man in Würde altern, das ist eben da werde ich nachher gleich noch was vorlesen, wenn man gewissermaßen diese harte Aufgabe einer modellhaften Übung anderer Lebensformen und anderer Biografietypen versucht wirklich auszuprobieren, wie kann man dann diesen gestellten Fallen, also die dann ja wiederum auch an den Namen hängen, naja, Hilfsarbeiterin, Gelegenheitsarbeiter, Taxifahrer, ja, das ist einer, der schreibt so ein bisschen, aber er eigentlich lebt davon, dass er in einer Bar arbeitet oder so. Ja? Also wo man schon sozusagen, diese Gespräche haben wir alle schon 50 Mal geführt, mit diesen Identitätsfragen, wo dann schon in den Andeutungen und im Gesichtsausdruck drin steht, naja, das ist eigentlich, das war mal cool, die Kunst, die er gemacht hat. Und so, aber irgendwann war dann die Gewalt sozusagen der Außenwelt und dann ist er halt dann irgendwann tatsächlich nur noch Taxifahrer oder Grundschullehrerin, die Betreffende. Und das ist eben die entscheidende Frage. Kann dieser Ernst und dieses Leidenschaftliche einer intellektuellen, künstlerischen, geistigen Auseinandersetzung, was könnte dazu führen, dass das eine in der biografischen Dauer, dass es nicht irgendwann, ja, meistens ist es ja sozusagen mit Ende 40, 50 ist es dann der letzte Moment, der letzte Ausstieg dann möglich. Ja? Und das ist, glaube ich, die härteste Nuss. Also wie gelingt es eigentlich da, diese Konsistenz oder diese Dauerhaftigkeit zu gelangen? Das heißt, daraus resultiert natürlich die Frage, welche politischen Institutionen oder sozialstaatlichen oder Arbeitsmarktinstitutionen bräuchten wir, um das abzusichern, um das zu ermöglichen? Und zum anderen, welche kulturellen Institutionen oder neuen Vereinbarungen, welche Bilder, welche Erzählungen, welche Darstellungen unserer selbst in der Binnenperspektive, wie identifizieren wir uns selber und wie können wir uns gewissermaßen in der sozialen Interaktion gegenseitig beschreiben. Politisch heißt es natürlich, wäre das Plädoyer für radikale Arbeitszeitverkürzung und einen ganz anderen Typ von Sozialstaat, der quasi die Sozialleistungen in Bezug zum Beispiel Rentenpolitik abkoppelt von der Dauer des der täglichen Arbeitszeit, sondern sozusagen eine andere Typ von sozialer Sicherung einführt. Weil das ist ja das, was uns hauptsächlich zwingt in die lebenslange Vollzeiterwerbstätigkeit. Einer der Hauptpunkte ist ja, dass Leute halt nicht im Alter arm sein wollen. Also führen sie das falsche Leben, nur um im Alter eben nicht arm zu sein. Wissen, dass es natürlich das falsche Leben ist. Das heißt, da ist es ganz klar, ist die Rentenpolitik natürlich ein ganz klarer Punkt. Die Arbeitsmarktpolitik, also eine neue Tarifnorm, sagen wir mal 20 Stunden in der Woche. Und dann eben der ganze Komplex der kulturellen Werte. Also soweit und der Bilder, mit denen wir, und das betrifft eben nicht nur die Partygespräche oder den Tratsch, den wir uns gegenseitig erzählen, wenn wir uns treffen, hallo, wie geht's so und was machst du gerade, sondern eben auch, wie steht's in den Texten, also welche Bilder benutzen wir in den Büchern, die wir schreiben, in den Artikeln, die wir produzieren, in den Bildern, die gemalt werden, in der Musik, die produziert wird, was sind da für Lebensweisen paradigmatisch abgebildet. So, das ist so quasi so ein bisschen erzählt, was ich mit dem Buch, also die Hintergrundmotivlage, was ich machen wollte. Und jetzt würde ich gerne ein paar Stücke vorlesen. Wäre gar nicht so uncool, Wasser, ja, genau. Fange ich aber trotzdem an? Okay. Dann würde ich ein paar Stücke lesen, kurze Stücke. Das erste kommt aus dem Kapitel 3. Es gibt also insgesamt 13 Kapitel, jeweils mit einer Bildstrecke dazwischen, die von diesem Esel- und Karotte-Motiv lebt. Kennst du, Jörg? Das Kapitel 3 heißt das fast wahre Leben und der winzige Unterschied. Arbeit an den Widersprüchen. Zum geschärften Klassenbewusstsein gehört für die Masse der Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter die konstitutive Spaltung der Identität. Zugleich Proletariat zu sein, als Mitglied der Lohnarbeiterschaft, also des relativ beherrschten Teils im Kulturbereich, der Waren oder Tauschwerte für den Kulturbetrieb produziert. Und zwar mit tendenziell abnehmendem Wert, weil es gibt immer mehr Leute, es gibt immer mehr Konkurrenz, also nimmt der Tauschwert tendenziell ab. Also zugleich Proletariat zu sein und kleine Bourgeoisie, also Mitglied einer kulturellen Bohème, die Gebrauchswerte für eine noch unklare Verwendung produziert, deren Wert in Zukunft vielleicht zunehmen könnte, das ist das Plädoyer. Und hier liegt die konkrete Utopie von Kulturarbeit. Um diese zu entfalten, brauchen wir sowohl mehr Klassenbewusstsein, mehr politische Aufklärung, Interessenvertretung und Aktionen, wo ich sagen würde, da passieren im Moment so ein paar winzige Dinge, als auch mehr Romantik, mehr Mythologie des Künstlers und der Intellektuellen als Prototyp eines befreiten Menschen. Der lernt, mehr im eigenen Namen zu sprechen und zu wünschen, als wie bisher vor allem im Namen seiner Profession und seiner aktuellen wie angestrebten Position im professionellen Feld. Es geht um die Revision der Erwartungen und Hoffnungen, die wir mit dem Leben als Künstlerinnen, Schriftsteller, Theoretikerinnen, Journalisten, Schauspielerinnen und Musiker verbinden. Nicht im Sinne einer Unterwerfung unter das Realitätsprinzip und seinen gegen anderslautende Erfahrungen blinden, grausamen Optimismus, der einen Dinge in der Zukunft anstreben und begehren lässt, von denen man doch eigentlich weiß, dass sie nur für eine kleine Minderheit erreichbar sind und die Mehrheit am Ende eher in die Irre führen und enttäuschen. Sondern im Namen einer progressiven Desillusionierung, die das konstitutiv Unmögliche dieser Form des Arbeitens und Lebens als in der Gegenwart Mögliches lebbar werden lässt. Viele gehen bereits diesen zum Teil schmerzhaften, zum Teil befreienden Weg, der zugleich einer der Aufklärung und der Verklärung ist. Wenn auch noch lange nicht die meisten. Viele Illusionen müssen dabei fallen gelassen und über viele schambehaftete, gerne verschwiegene Dinge gesprochen werden. Am Ende winkt vielleicht eine neue Heiterkeit, ein neues Selbstbewusstsein der intellektuellen und künstlerischen Lebensweise. Vielleicht das, was der französische Philosoph François Julien in seinem Buch »Ein zweites Leben« als Luzidität bezeichnet. Eine illusionslose Klarheit, die das Leben in seiner Vergangenheit wie seiner Gegenwart und Zukunft neu aufleuchten lässt.
Eine Klarheit, die es einen sowohl dasjenige sehen lässt, was schon da ist, an allen Elementen eines wahren Lebens, als auch dasjenige, was noch fehlt. Und dasjenige, wovon es vielleicht längst schon viel zu viel gibt. Anstatt also angesichts der Rezessionen in absonderliche Rechtfertigungen zu verfallen, welche vergeblich die ökonomische und politische Nützlichkeit der Kulturarbeit zu demonstrieren versuchen, ginge es genau umgekehrt darum, durch die Angst vor der Überflüssigkeit der eigenen Arbeit und des eigenen Lebens hindurchzugehen. Ist eine Befreiung von falschen Erwartungen und Bewertungsmaßstäben für die jeweiligen individuellen Biografien des Lebens und Arbeitens möglich? Eine Befreiung von den kruden Mythen und Phantasmen von Aufstieg, Erfolg und Karriere? Können wir das so aufklären, dass die positiven, konkreten Utopien endlich einmal wirklich entfaltet werden? Die Arbeits- und Lebensweisen von künstlerischen und intellektuell Tätigen sind im emphatischen Sinne Modelle eines fast wahren Lebens, wenn auch noch in verpuppter Form, wegen ungünstiger, falscher Bedingungen. Über dieses Fast sollten wir uns klarer werden, also über den Widerspruch zwischen dem Wahren und Schönen an der Existenzform der Künstler und demjenigen, was daran falsch ist, verdreht, verklemmt und verstellt. Dieser Text plädiert für Diskurse und Praktiken einer radikalen Wahrhaftigkeit, in deren Rahmen sich die Subjekte ungleich mehr ihren Wünschen, Bedürfnissen und Ängsten auseinandersetzen. Diese Diskurse und Praktiken sind zugleich ganz politisch, indem sie auf neue Vereinbarungen und Verträge über Rechte und Honorare, gegenseitige Erwartungen und Ansprüche abzielen. Das heißt auf einen Abbau der schlimmsten Winner-Takes-All-Märkte überhaupt. Und ganz romantisch, indem sie auf eine Läuterung, eine unscheinbare Verwandlung der Subjekte in ihrem Selbstverständnis und ihrer Lebensweise abzielen. Beides stellt einen Angriff auf das falsche Leistungs- und Berufsethos und die angemaßte Repräsentativität der herrschenden Eliten in den kulturellen Professionen dar. So, dann kommt ein kleines Stück. Moment, hier sind zu viele Zettel. Ich werfe die mal runter. Kommt jetzt der zweite Teil? Jetzt kommt der zweite Teil, genau. Das ist aus dem Kapitel 7. Das nennt sich dieses Kapitel Doppelleben und Nicht-Identität. Leben von und Leben für Wissenschaft, Kunst und Politik. Die Spaltung zwischen Vollprofis und partiellen Amateuren durchzieht das Kulturleben ganz und gar. Es gibt Deserteure und Verräter des Betriebs aller Art. Die Lebensrealität einer großen Mehrheit künstlerisch und intellektuell tätiger Menschen ist eine zusammengesetzte, keine einheitliche. Der Beruf der Künstlerin, des Schriftstellers, der Journalistin, der Wissenschaftlerin, des Performers ist in den meisten Fällen eine für die Person zwar sehr wichtige Identität, meist aber eben nicht die vorrangig beruflich existenzsichernde Tätigkeit. Daneben gibt es meist noch zeitlich, energetisch und mental, je nach Notwendigkeit und Bedarf, mehr oder weniger beanspruchende Brotnebenjobs, Brotjobs und Brotberufe innerhalb wie außerhalb des Kulturlebens. Und es gibt, zumindest für einen großen Teil der Männer, der Frauen und der avancierteren Männer, meist noch dauerhafte, zeitlich, energetisch und mental, je nach Lebensphase, mehr oder weniger beanspruchende Haushalts- und Sorgearbeiten. Die zusammengesetzte Form dieser Nicht-Identität ist also die eines Doppellebens. In vielen Fällen die einer Drei- oder Mehrfach-Identität. Der Witz ist also die Nicht-Identität, die Vielfältigkeit der Existenz. Beruf, das ist heute eine schwierige Kategorie geworden. Auch wenn die symbolische Ordnung der Gesellschaft, also zugleich der Staat und die anderen, einen weiterhin gerne nach irgendeiner primären Identität einsortiert und kategorisiert und dann entsprechend der hierarchischen Position im professionellen Feld verortet. Das ist das Kategoriensystem des eindimensionalen Menschen. Das wahre Leben hingegen wäre eines, wo die verschiedenen Lebensschwerpunkte und Identitäten sich miteinander ohne permanente Überforderung und Zermürbung vereinbaren lassen. wo sie die jeweilige Person und ihr Umfeld auch für die jeweils anderen Bereiche auf eine inspirierende Weise fördern und bereichern. Das falsche Leben ist eines der Einseitigkeit, der Zwangsidentität oder der permanenten Überforderung, Unvereinbarkeit und Zerrissenheit. Ein Leben, in dem Vielfalt auf Dauer eher ein Verlustgeschäft ist, bei dem man am Ende den Anforderungen weder des einen noch des anderen Bereichs genügen kann. Auch an dieser Stelle sind die Bedürfnisse der Kulturarbeiterin nicht prinzipiell anders als die aller anderen Menschen, nämlich die lebensnotwendigen Arbeiten in relativ kurzer Zeit unter möglichst humanen Bedingungen verrichten zu können, um genügend Zeit und Energie für Sorge und Hausarbeit, kulturelle und politische Tätigkeiten, soziale, freundschaftliche und nachbarschaftliche Geselligkeit und Hobbys aller Art zu haben. Schon Marx wusste, dass es im befreiten kommunistischen Leben eben keine ausschließlichen Berufe und spezialisierte Existenzen mehr gibt, sondern eine freie Entwicklung der Individualitäten, die sowohl bloße Mußezeit, also Zeit für Hobbys wie Jagen und Fischen, als auch Zeit für, wie er es nennt, höhere Tätigkeiten, wie die Schriftstellerei meint. Die heutigen zusammengesetzten Existenzen sind also ein Vorschein des befreiten Lebens. Ihnen fehlen bisher nur bei den meisten die nötigen sozialen, materiellen, zeitlichen und kulturellen Ressourcen und eine klare gesellschaftliche Vereinbarung, die diese zusammengesetzte, vielfältige Existenzform zu einer neuen, anerkannten Norm macht, anstatt sie im Leiden am Vergleich mit einer falschen Norm festzuhalten. Oft fehlen ihnen auch entscheidende intellektuelle Dispositionen oder die Vorstellungskraft, um zu verstehen, dass dieses Leben tatsächlich fast schon das richtige Leben ist. Das, worum es geht. Gibt es noch ein kleines Stück aus dem gleichen Kapitel 7? Das ist genau der dritte Abschnitt. Genau. Emanzipatorisch wäre es also, die längst massenhafte Realität zusammengesetzter, pluraler Identitäten anzuerkennen und ein neues Bild des guten Lebens daraufhin zu entwerfen und darauf dann eine neue Ordnung der Arbeit, der Tarifpolitik und des Sozialstaats zuzuschneiden. Vollzeitbeschäftigung als Normalitätserwartung wird institutionell, zum Beispiel im Stellenprofil des öffentlichen Dienstes, abgeschafft. Das betrifft die Kultur genauso wie alle anderen Professionen. Es gibt nur noch Teilzeitarbeit und Jobsharing, auch und gerade bei Führungspositionen an Theatern, Museen, Rundfunkanstalten oder Universitäten. Dadurch würde der korrumpierende Effekt verwilderten Wettbewerbs unter Bedingungen der Überproduktion reduziert. Leben für die Wissenschaft, die Kunst oder die Politik. Das emanzipatorische Programm ist die Verbreiterung des Zugangs durch die gesellschaftliche Bereitstellung der zeitlichen, finanziellen und rechtlichen Voraussetzungen. Anstatt um einen kleinen Kern von regulär und hauptamtlich Beschäftigten in konzentrischen Kreisen finanziell und arbeitsrechtlich immer prekärer Beschäftigte zu gruppieren. Jetzt kommt noch ein kleines Stückchen aus dem Kapitel 11. Das Kapitel 11 trägt den Titel In Würde altern, biografische Verlaufskurven jenseits von Aufstiegsmythologie und Altersrassismus. Die symbolische Gewalt der Anerkennung spricht nicht nur Verdikte über die Gegenwart aus, über den Wert oder den mangelnden Wert unserer Arbeit und unserer Existenz jetzt. Sie spricht auch Verdikte über die ganze Lebensgeschichte und den ganzen Lebensverlauf bisher aus. Die Macht der Altersdiskriminierung liegt darin, Verdikte über...
Ich weiß nicht, ob hallo? Das
jetzt meine Stimme... Soll ich mal... Okay, macht nichts. Genau. Also die Macht der Altersdiskriminierung liegt nicht nur darin, Verdikte über den abnehmenden Wert Älterer auszusprechen. Sie liegt wie bei jedem Terror in ihrem Abschreckungscharakter. in ihrer Macht unzählig, in ihrem Verhalten und in ihrem Denken dahingehend zu beeinflussen, dass sie verzweifelte Versuche unternehmen, diesem Verdikt zu entgehen. Indem sie ihre Anstrengungen verdoppeln, um zumindest dem Bild zu entsprechen, das einer stabilen, aufsteigenden Verlaufskurve des Lebens entspricht. Indem sie sich um der Zukunft willen, in der Gegenwart konformieren und zu einer falschen Lebensweise zwingen. Progressive Desillusionierung erfordert daher die immer neue Einübung der Fähigkeit, andere Erwartungen auszubilden und eine andere Geschichte zu erzählen von dem, was wir tun und dem, was wir sind. Es hat für die meisten wenig Sinn, eine solche Biografie linear als Kurve zu betrachten, mit den Kategorien von Aufstieg, Abstieg oder Stagnation. Nur eine kleine Minderheit entspricht objektiv den Anforderungen der Normbiografien. Die anderen tun meist nur so. Der Lebensverlauf der meisten ist krumm oder kreisförmig und die Bewertung seiner Qualität oder seines Gelingens hängt von anderen, komplexeren und subtileren Faktoren ab. Das biografisch-chronologische Muster, um welches heute eine ganze Welt des Biografiedesigns und Impression-Managements entstanden ist, suggeriert eine lineare Entwicklung, die in Wirklichkeit fast nirgendwo existiert. In Würde altern können, das erfordert nicht nur eine konsistente Politik gegen die Altersarmut, die als Angst vor der Verarmung in der Zukunft lange Schatten bis in die Gegenwart wirft. Das heißt, es geht um eine Reform sowohl des Rentensystems in Form der Einführung einer Grundrente, die diesen Namen verdient, und eine Reform des privaten wie öffentlichen Arbeitsmarkts mit seinen abscheulichen Formen der Altersdiskriminierung. Das heißt, auch in einer anderen Logik der Zeit und des Zusammenhangs der Ereignisse und Tätigkeiten, der Bewertung von Arbeiten und Verausgabungen operieren und existieren zu können. Die Unwürdigkeit des Alterns, also das Risiko so vieler, liegt darin, diese Logik nicht erlernen und praktizieren zu können, sondern in einer Logik der falschen Berechnungen und Spekulationen auf zukünftige Belohnungen zu verharren, an deren Ende dann die bittere Einsicht steht, es hat sich nicht gelohnt. Ich habe nicht das bekommen, worauf ich das professionelle Gesetz der Selbstverwertung verfolgend insgeheim spekuliert hatte. Die fortschrittliche Desillusionierung glaubt daran, dass eine Ernüchterung jenseits des Registers von Resignation, Verbitterung und Ressentiment möglich ist. Eine Aufklärung, eine Hellsichtigkeit und Klarheit, die befreit, anstatt nur Hoffnungen zu zerstören. Ein Leben versöhnt mit den Widersprüchen und Niederlagen des Lebens. Jetzt gibt es noch ein kleines Stück zum Schluss aus dem vorletzten Kapitel. Das heißt progressive Desillusionierung und Selbstermächtigung, Durchquerung des Phantasmas, Revision der Erwartungen. So. Seite 123 in dem Kapitel 123. Ja. Genau. Im vorletzten Kapitel Nummer 12. Sowohl bei der meist weiblichen Sorge- und Hausarbeit wie bei der künstlerischen und intellektuellen Arbeit ist dies die Falle, sich weiterhin mit einer falschen Erzählung, einer falschen Erwartung, falschen Normalitätsannahmen zu vergleichen. Sich selbst an ihnen zu messen, wie messen zu lassen. Es ist eine permanente Arbeit der Sorge und Verausgabung ohne Rückzahlung. Es ist falsch, auf diese Rückzahlung zu spekulieren. Darauf, dass am Ende it adds up to something. Sinn, Erfolg oder Ergebnis solcher Lebenswege und biografischer Investitionen lassen sich nicht äußerlich darstellen. Die progressive Desillusionierung trägt der relativen Marginalität, dem Doppelleben, der Nicht-Identität Rechnung, der Unvollständigkeit und dem Scheitern, dem Negativen, den glamourösen und romantischen Anteilen des Bohème-Lebens, ebenso wie den profanen Alltagsanteil des Lebens und Überlebens, also auch der Lohnarbeit und den Brotjobs, der Haus- und Sorgearbeit. Wir brauchen eine Erzählung, die sowohl aus dem Schatten des Phantasmas vom gesicherten Aufstieg und Erfolg, als auch aus dem Schatten des Opfers, der Minorität und Selbstmarginalisierung heraustritt, in welchem unsere aus Rollen- und Gruppenidentitätszuschreibungen bestehende Kultur gerne zum Beispiel die Frauen, die Künstler, die Unterschichten, die Prekären, die Migranten und andere Fremde gerne gefangen hält. Progressive Desillusionierung. Bei genauerem Hinsehen bemerken wir, dass wir selbst es ja sind, die sich selbst und gegenseitig das Karottenhaltergestell des Kulturbetriebs immer wieder auf den Eselsrücken montieren, jeden Tag aufs Neue, um unserem Dasein einen Sinn und eine Richtung zu geben. Progressive Desillusionierung, das bedeutet, dass wir uns gegenseitig die Illusionsmaschinen abmontieren helfen. Niemand kann dies ganz alleine für sich tun. Und vielleicht ist die schlimmste Einsamkeit die Einsamkeit und das Leiden derjenigen und desjenigen, die schon ein ganzes Stück weit auf dem Weg der Klarheit, der Desillusionierung gegangen sind, aber das Gefühl hat, von den anderen dabei allein gelassen zu werden. Das Gefühl, seine, ihre geänderten Erwartungen an das Spiel würden von den anderen als Spielverderberei, Eitelkeit und Verrat wahrgenommen. Nicht als ein Angebot, es ihr oder ihm gleich zu tun, sondern als bloße Pose. Wie das Hinterherlaufen hinter fiktiven Belohnungen ist der Prozess der progressiven Desillusionierung unendlich. Es geht dabei ebenso um die Verbesserung der Chancengleichheit im Spiel, wie um die Umdeutung des Sinns des Spiels. Endlich zu existieren beginnen, das erfordert eine andere Klarheit im Verhältnis zum eigenen Tun. Es ist die desillusionierte Klarheit eines zweiten Lebens, das nicht etwa chronologisch ein zweites ist, sondern eine neue Sicht auf das Leben, Wiederaufnahme. Die bisherige bornierte Erwachsenenheit professioneller Arbeits- und Lebensweisen, dieser ganze mangelnde Abstand zum eigenen Tun, erweist sich im Vergleich dazu als infantile, unaufgeklärte Haltung, als stumpfsinnige Wiederholung von Routinen, als Hinterherlaufen hinter falschen Belohnungen und Zielen, als leere Wiederholung des Immergleichen ohne Erkenntnis und Erfahrungswert. Ich komme demnächst zum Ende. Die Luzidität des zweiten Lebens ist eine gelöste, das ist jetzt auf Seite 126, Micha. Ich bin um eine Seite gesprungen, okay? 126, ich bin einfach eine Seite weiter gesprungen, nach dem Zitat von François Julien geht's weiter. Okay? Die Luzidität des zweiten Lebens ist eine gelöste Klarheit. Sie ist lässig, weil diese Arbeit daran, endlich zu existieren zu beginnen, nur aus einer Distanz heraus möglich ist. Sie erfordert eine innere Unabhängigkeit, ebenso wie das Eingeständnis der eigenen Verletzbarkeit, der Abhängigkeit von den anderen. Sie erfordert es, das Sprechen in der ersten Person Singular zu lernen und das eigene Leiden und Wünschen besser zu artikulieren. Das beginnt damit, auf Distanz zu gehen zu den peinlichen Ritualen der Distinktion und der maskulinen Bedeutungsökonomie. Professionelle Amateure zielen auf einen anderen Glamour ab, auf ein ganz anderes Leuchten als das der Betriebssysteme. Sie versuchen, luzide zu werden und das Leben modellhaft zu führen, als ein Mittel der Erkenntnis, wie Nietzsche es nennt. Ich schließe, das Schlusswort hat heute Nietzsche aus der Fröhlichen Wissenschaft, Nummer 324, wer zu Hause, wie das alle braven Bildungsbürgerinnen und Bildungsbürger haben, die kritische Gesamtausgabe von Nietzsche stehen haben. Also, nein, das Leben hat mich nicht enttäuscht. Von Jahr zu Jahr finde ich es vielmehr wahrer, begehrenswerter und geheimnisvoller. Von jenem Tage an, wo der große Befreier über mich kam, jener Gedanke, dass das Leben ein Experiment des Erkennenden sein dürfe und nicht eine Pflicht, nicht ein Verhängnis, nicht eine Betrügerei. Danke und hiermit übergebe ich das Wort an Peter und dann an alle.
Ja, Michael, vielen Dank. Ein sehr beeindruckender Text, der, denke ich, einige Fragen aufwirft, die wir aus unserem Alltag kennen, aber ich wollte die Gelegenheit nutzen, euch vielleicht Fragen an Michael zu stellen. Oder wer möchte beginnen? Gibt es eine Frage? Ich komme mal zu dir, Inter, zuerst. Ihr schreibt noch, nehme ich an. So.
Ja, ich stelle mich mir jetzt mal nicht vor, wir sind ja nicht bei so einem Audi-Kongress oder so. Ja, Michael, wie würdest du das denn einschätzen, die kleine, marginale Gruppe der Leute, derer, die da professionell arbeiten, aus deiner Sicht, inwieweit die... Ich meine, der Ansatz da vorgedrungen ist, oder ist das, kann man das schwer sagen. Also weil ich denke ja, ich habe so den Eindruck, bei den Leuten pendelt es so zwischen Geltungssucht, oszilliert zwischen Geltungssucht und Gewohnheit, und dass sie in deinen Worten wahrscheinlich nicht wirklich dran glauben. Und was hast du für einen Eindruck? Weil ich denke, also die Spitze dieser, ja, dann wird es krachen, wenn die sich darauf einlassen, sage ich mal.
Genau, also ich glaube, der wesentliche Punkt ist ja, dass alle, also nicht, dass ich jetzt sagen würde, da ist eine soziale Bewegung in Sicht, aber wenn man jetzt die Parallele zu den großen sozialen Bewegungen des Abendlandes nimmt, dann kann man ja sagen, es gibt quasi das Christentum als erste soziale Bewegung, dann gibt es die Arbeiterbewegung und die Frauenbewegung. Und der Witz von all diesen Bewegungen ist, dass sie halt vollgepumpt sind mit Theorie. Das heißt, nur durch die Theorie, nur durch die Theologie, nur durch den Marxismus, nur durch den theoretischen Feminismus wird eine Bewegung, die ansonsten erstmal nur Unzufriedenheit artikuliert, ja, und vielleicht so ein paar Forderungen aufstellt, es kriegt überhaupt nur einen Vektor. Ja, also sozusagen einen emanzipatorischen Vektor dadurch, dass es sozusagen zu einer Bündelung, zu einer Bündelung und Verknüpfung von teilweise unterschiedlichen disparaten Strömungen kommt. Und in Bezug jetzt auf die Kulturarbeit heißt es natürlich, wir brauchen quasi eine klare Sprache, die sozusagen klare Ziele, emanzipatorische Ziele überhaupt wieder formuliert. Und da sehe ich ein unglaublich starkes Potenzial, und sagen wir mal, was du vielleicht angedeutet hast, es gibt eben eine bestimmte Ratlosigkeit, ja. Aber die Ratlosigkeit oder die Irrnis, wie jetzt vielleicht mein ehemaliger philosophischer Lehrer Alain Badiou das genannt hat in seinem vorletzten Buch, ja. Die Irrnis ist ja nur das Resultat einer Verzagtheit, dass wir davor zurückschrecken, vor der Aufgabe, ein Bild, eine Erzählung, ja, einen neuen Vertrag vorzuschlagen. Das heißt, wir befinden uns noch zu sehr auf der Seite des bloßen Negierens. Also wir sind sozusagen unzufrieden mit dem Schicksal, was uns sozusagen bereitet ist. Wir sind unzufrieden mit dem Angebot, was wir haben, sei es wir entscheiden uns für den normalen Lohnarbeits, es gibt diese Gabelung im Leben, wir entscheiden uns als die jetzt, sagen wir mal, einigermaßen privilegiert sind, können, haben die Möglichkeit, sich für einigermaßen gesettelte, etablierte bürgerliche Existenzen zu entscheiden, müssen, darf aber den Preis bezahlen, dass sie dort nie mehr rauskommen und sozusagen mehr oder weniger sich immer mehr als Menschen dequalifizieren. Und die anderen finden sich dann in dieser Doppellebenfalle ganz stark. Und da ist es eben so, dass die Art und Weise der Artikulation des Unzufriedenseins, die lässt eben am meisten zu wünschen übrig. Das heißt letztendlich, dass wir quasi uns immer diese, was ich vorhin sagte, seit 20 Jahren sind wir Schlaumeier und durchschauen alles, aber anstatt daran zu arbeiten, dass wir eine Gegenerzählung brauchen, dass wir quasi gegenhegemoniale Bilder und Beispiele, also sprich, dass wir davon differieren, uns distanzieren von bestimmten Praktiken, und das muss genauso ritualisiert werden, ja, wie irgendeine andere Kunstform auch. Also sozusagen der Alltag, die Lebenspraxis, unsere Gesten, unsere Handlungen, unsere Arten zu sprechen, sind genauso sehr ein ästhetisches und politisches Gestaltungsproblem wie alle anderen sozusagen politischen oder sozialen Bewegungen auch. Das heißt, es gibt einen Performativitätsunterschuss. sozusagen auf der Ebene der Artikulation der Unzufriedenheit. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Insofern positiv die Antwort auf deine Frage. Ich glaube, dass die Leute darauf sozusagen warten in einer eigenartigen Passivität, dass es eine quasi eine Einigung gibt für sozusagen disparate Unzufriedenheiten, die sich auf einem gewissen intellektuellen Niveau befinden, die aber gewissermaßen in so einer Art Ressentimentfalle, Viktimisierungsfalle und Privatheitsfalle befinden. Insofern sehe ich da, sagen wir mal, durchaus ein, sagen wir mal, ein starkes Potenzial, weil ja auch die jüngere Gegenwart gezeigt hat, es gibt sozusagen aberwitzige Dinge, die noch vor Jahren und Jahrzehnten niemand für möglich gehalten hätte, Forderungen, die plötzlich im Raum stehen. Also man kann jetzt sagen, das ist ein Werbekuh, aber wenn zum Beispiel den Jusos es gelingt, die Forderung nach einer 25-Stunden-Woche ins Parteiprogramm zu schmuggeln, ja, dann kann man natürlich sagen, naja, die Partei wird wissen, wie sie damit umzugehen hat. Ja. Aber das sind trotzdem natürlich interessante Phänomene. Das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass sozusagen linksradikale Forderungen Mainstream werden, partiell. Also jetzt, das ist ja, überholt ja sozusagen noch die quasi die offizielle Forderung der Linkspartei oder von linken Gewerkschaftsflügeln an Radikalität, wenn du so willst. Ja. Oder im Kontext von Klimawandel, dass man sagt, ja, also Arbeitszeitverkürzung wegen Klimawandel, 4 days for future, also 4 statt 5 Tage zur Arbeit fahren, produziert ein Fünftel weniger CO2-Ausstoß. Das heißt, es kann sein, dass über Nacht sich die Dinger ganz stark ändern, wenn plötzlich ein anderer Deutungsrahmen da ist, in den wir eine Forderung sozusagen einspeisen können. Und mein Plädoyer ist ja, dass unser Drama darin besteht, dass wir quasi nur 2 anerkannte Tickets haben, auf denen wir gesellschaftliche radikale Reformen bisher legitimieren können. Das eine ist sozusagen die bürgerliche Kleinfamilie, auch in ihren etwas vielleicht unorthodoxen Formen, aber sozusagen Sorge für pflegebedürftige Eltern oder für Kinder. Das ist die eine legitime Seite, wo wir sagen können, damit können wir rechtfertigen, dass wir eine Delle in unserer Normbiografie haben, dass wir nicht den ganzen Tag arbeiten und so weiter. Und das andere ist sozusagen ökologische Nachhaltigkeit. Damit kann man jetzt mittlerweile auch Produktivitätsdrosselungen rechtfertigen. Aber sozusagen der gesamte kulturelle Raum, der ist ja die Frage, wie wir überhaupt leben wollen, was ein sinnvolles, ein gutes, ein schönes Leben werden, der ist eben noch sozusagen auf groteske Weise abwesend in dem Arsenal der Kreation von Bildern und Argumenten für andere gesellschaftliche Institutionen. Und da sind eben im Moment, das ist ja letztlich mein zentrales Argument, sind eben die kulturellen Arbeiterinnen und Arbeiter, die Künstlerinnen, die Wissenschaftler und so weiter, auf groteske Weise untätig in den letzten Jahrzehnten gewesen, dass sie sozusagen sich an dieser großen emanzipatorischen Aufgabe fast überhaupt nicht beteiligt haben. Das heißt, die Impulse kamen von überall, nur nicht aus der Kunst, nur nicht aus der Wissenschaft. In der Wissenschaft ist es vollkommen verboten, visionär oder utopisch zu sein. Ja, sozusagen, das können ganz viele Leute, ich selber auch, bezeugen. Man fügt sich einen extremen Schaden zu. Und das ist eben letztlich der Punkt. Ja. Kann sich das Berufsethos, zum Beispiel der Hochkultur, der Wissenschaften, der Philosophie oder der bildenden Kunst oder des Theaters, könnte sich das so weit ändern, dass man jenseits dieser etablierten Formen von ein bisschen Institutionskritik und ein bisschen Identitätspolitik und so und alles ein bisschen divers, dass man jenseits davon sozusagen tatsächlich Visionen einer anderen Lebensweise sozusagen zirkuliert und sagt, das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und das ist ja die Grenze gewissermaßen von, weswegen ich auf dem Amateur so insistiere. Diese Geste ist eben die Geste des professionellen Amateurs, dass ich die rote Linie überschreite, die eben in jedem Betrieb gezogen wird bis heute. Ja, dass gesagt wird, wenn du das und das machst, das ist dann halt nicht mehr Wissenschaft. Das schreibst du dann eben nicht mehr als Politikwissenschaftler oder als Philosoph, sondern das schreibst du dann sozusagen als Lyriker. Ja, oder als Journalist oder so etwas. Und das kann man in ganz vielen anderen Bereichen, könnte man das jetzt auch demonstrieren. Das heißt, das ist, glaube ich, der eigentliche Einsatz, Arbeit am Berufsethos. Also an der Frage, was ist Wissenschaft, was ist Kunst? Und das muss sozusagen extrem das, und ich glaube, nochmal als abschließende Antwort, ich glaube, implizit ist da eine Gärung drin. Und ich glaube auch, dass man vielleicht bei jüngeren Leuten teilweise vielleicht eher, sagen wir mal, die noch nicht so stark durch jahrzehntelange Deformation gegangen sind, vielleicht eher Bereitschaft findet, bei den Alten ist ja die Gefahr des Zynismus natürlich unendlich groß, ja, dass ganz viele sagen, und da ist ja der Gipfel des Zynismus ist ja letztlich, und das hat man ja tatsächlich von vielen zu hören, vielleicht nicht so öffentlich bei Künstlerinnen und Künstlern, Leute, die sozusagen mehr zum bürgerlichen Mainstream irgendwann kommen, lassen sie die Katze aus dem Sack und sagen, naja, also mir würde das ja nichts mehr helfen. Ja? Also wenn wir zum Beispiel heute ein anderes Tarifmodell, du sprichst mit einem 55-Jährigen oder 60-Jährigen, der dabei ist, sich auf die Führrente vorzubereiten, wenn du dem das jetzt sagst, dann sagt er letztendlich mal die Katze aus dem Sack und sagt, aber was habe ich davon? Ich habe ja schon dieses verkackte Leben gehabt. Ja? Also warum soll es, und da ist, das ist sozusagen tief drin der autoritäre Charakter, warum soll es denn den anderen besser gehen? Warum soll es denn in der Zukunft die Leute, warum sollten die es besser haben? Warum sollte ich mich daran beteiligen, an einem anderen Rentensystem oder Sozialsystem? So. Das sind eben nicht nur die Spießer, sondern auch die angeblichen Avantgardisten in, zum Beispiel an den Universitäten, die letztendlich genauso denken. Ja?
Wir haben jetzt noch eine Frage von Matthias und der Michael hat sich bereit erklärt, das zu interpretieren. Es schließt auch, glaube ich, gut an deine Frage an. Ich gebe mal das Mikro weiter an den Micha.
Es geht um diese generationsübergreifenden Geschichten. Hier ist da was aufgelaufen und zwar, ja, der erste Punkt war die Nischenfalle, ob du da nochmal was dazu sagen kannst, weil was ich verstanden habe von ihm, ist das, dass du hast dieses Buch geschrieben und blickst jetzt quasi zurück auf was du für Erfahrungen gemacht hast und die Praxis. Und was heißt es jetzt für die Jugend irgendwie? Wo kann die anhebeln? Was kann die machen? Und das war halt auch die Frage wahrscheinlich irgendwie mit der Nischenfalle, ist das, in die ja alle immer reindappen. Das kann man ja, ich bin ja auch alt, kann ich auch irgendwie sehen, irgendwie, das ist das, was immer funktioniert. Jeder meint, er kriegt es irgendwie hin und das ist generationsübergreifend. Was müssen die jetzt anders machen? Vielleicht war das die Frage.
Können wir mal schauen. Genau, also das ist zum Beispiel... Also
kannst du es vielleicht versuchen, in einzelnen kurzen Thesen zu überschreiben und also dann auszuführen, dann kann der Micha die zumindest
Also im Prinzip ist das ja die Frage, was sagt man jetzt Leuten, die vielleicht jünger sind? Ja, da wäre meine, in Bezug, wie entgehe ich der Marginalisierungs- oder Nischenfalle? Ich würde sagen, meine hauptsächliche Antwort ist, lernen aus der Geschichte aller Typen von Avantgarde, der politischen, der künstlerischen und der feministischen Avantgarde. Das heißt, das eigene Leben und die eigene Arbeit als Performativitätsoperation zu sehen und nicht Anti-Kunst zu machen, nicht Anti-Wissenschaft zu machen, nicht Anti-Theater zu machen, sondern die Grenzen des in diesen Systemen Erlaubten bewusst verschieben und sagen, das ist aber Wissenschaft. Wenn ich jetzt hier darauf insistiere, und da gibt es ja sehr viele Beispiele, in der Kunst genauso, zum Beispiel leider meistens zum Beispiel auf dem Ticket Vereinbarkeit, dass ich sage, es muss möglich sein, Karriere zu machen in einem Betrieb mit einem kleinen Kind an der Backe. Das heißt, es muss sich das gesamte Stipendienwesen, das gesamte Residencywesen, das gesamte Theaterwesen, muss sich auf die Bedürfnisse von Menschen einstellen, die ein zweites Leben nebenher haben. Das ist schon mal eine unglaublich wichtige These. Mein Plädoyer ist ja zu sagen, ausweiten über das Feld des bisher Erlaubten, also kleine Kinder oder bedürftige Eltern hinaus, und den Hedonismus stärker betonen. Also heute würde man sagen, Lebensqualität stärker betonen. Darin sehe ich die Chance und das eben nicht als ein privates Argument im Sinne von, ich will 9-to-5 oder ich will 9-to-3 und danach irgendwie noch schön Flipper spielen oder was anderes machen, sondern der Begriff der Wissenschaft, der Begriff der Kunst selbst muss verschoben werden. Da muss das andere, was wir sonst immer nur in der Freizeit machen können, der muss da reinpassen. Ja? Das heißt, das, was ich wirklich wünsche, das, was ich wirklich begehre, muss in meiner politischen Arbeit, zum Beispiel, das würde jetzt in einer Partei sein, das Beispiel einer Partei, anstatt dass alle gezwungen werden, die was Geiles machen wollen, in irgendwelche linksradikalen Splittergruppen zu gehen, muss man sozusagen wäre es auch genauso sinnvoll, in den konventionellen Parteien dort quasi kollektiv einzutreten und dort den
den Raum des Möglichen zu erweitern. Ja? So würde ich es vielleicht sagen. Also das heißt klarer, diese Ermächtigungsperspektive als sozusagen viel klarer zu machen, diese Empowerment-Perspektive und dieses Rituelle. Ja? Also was wir hier machen, ist immer zugleich eine These A, aber es ist auch eine paradigmatische Hypothese für den ganzen Betrieb. Ja?
Die in der Praxis liegt.
Wie genau, die in der Praxis, die im Alltag liegt. Und das heißt eben, wir müssen die Arbeit der Wissenschaft, der Kunst, des Theaters anders definieren. Die muss im Alltag anders geframed werden. Das muss sozusagen baulich anders aussehen. Es muss sozusagen die zeitliche Struktur, also im Wesentlichen hat es natürlich sehr viel mit Zeitlichkeit, eine andere Architektur des Alltags zu tun.
Auch mit Räumlichkeit.
Und mit anderen Räumlichkeiten, also dass andere Dinge sozusagen gleichzeitig möglich werden, anstatt sie verschieben zu müssen. Ja? Das ist ja sozusagen, was heißt Entfremdung, heißt ja nichts anderes als, ich muss die wichtigen Dinge oder die vielleicht auch wichtig sind, in andere Räume und in andere Zeiten verschieben. Wochenende, Feierabend, Ferien, Rente. Ja, aber das ist die eigentliche Machtauseinandersetzung. Was ist da noch drinnen in der offiziellen Zeit und im offiziellen Raum?
Sind noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich gerne noch... Ah, da kommt noch eine.
Ich wiederhole jetzt einfach mal. Also Michael, du plädierst ja ganz stark dafür, nicht in diese Falle zu gehen, des Verschleißes, des Verbrennens, diese wahnsinnige Künstler-Narrativ-Existenz da. Und du sagst, betonst immer wieder, dass dass die Lebensqualität der Punkt ist, der sehr herausgearbeitet werden sollte. Ja? Ich frage mich, ich finde das ein bisschen undifferenziert, weil ich meine, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt naiv ist, aber ich meine, die Lebensqualität kann ja auch darin bestehen, eben für bestimmte Leute, und da frage ich mich auch, ob das nicht immer so war. Das ist jetzt natürlich eine konservative Sichtweise vielleicht, aber also ob die Lebensqualität gerade auch darin bestehen kann, sich so, ich also jetzt mal Pathos bisschen klingen zu lassen, aufzuopfern, und ob es uns die Gegebenheiten überhaupt zulassen, dieses gelassene Lebensqualität Modell zu kultivieren oder zu erstreben, und oder ob genau da quasi der Punkt ist, der Kampf ist von dieser, also in der Unterlassung von diesem halbwahnsinnigen Aufopferungsmythos des Künstlers. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu kryptisch war oder...
Naja, das... ja, das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, sehr vielschichtig. Zunächst mal ist ja der quasi dieses ganze Thema, dieses heiße Eisen, Passion, Leidenschaft, Leben für die Kunst oder sowas, ja, oder für die Wissenschaft. Da hängt eben sozusagen eine Form, das ist eben deswegen so ambivalent, weil ja eben ein Grad von Selbstopfer dranhängt, der auf der einen Seite gewissermaßen Chiffre des wahren Lebens oder sowas ist, auf der anderen Seite aber ja quasi das Stigma der Lohnarbeitsgesellschaft im Stadium 2.0, 3.0 oder 4.0. Und da kommt man ja erstmal so schnell nicht raus. Also das ist sozusagen ja, in den deregulierten Arbeitsmärkten ist es sozusagen ja Verarsche Nummer eins. Also du machst dein Ding und wirst auch noch belohnt dafür. Ja? Also das ist der eine Punkt. Das andere ist, was ist der Ausweg? Die konservative Variante, die ja bei mir sozusagen, also besteht ja darin, suche dir ein schattiges Plätzchen, ja, für deine Meditationsübung. So? Also der Julien, der hier prominent vorkommt, den ich vorhin zitiert habe, wäre jetzt prototypisch für die konservative Variante, die so fernöstlich, also da kommt die chinesische Philosophie vor und so weiter. Das wäre die Variante, die sagt, das kann jeder nur individuell machen. Machst halt Yoga, trinkst ein bisschen Tee, gehst in den Schneidersitz und versuchst dir irgendwie halt so ein entspanntes Ding zu bauen. Ja? Und
das unterscheidet, da unterscheidet sich natürlich die progressive Variante dadurch, dass sie sagt, nein, wir wollen nicht nur jeweilige individuelle Selbsttechniken erlernen, wie wir sozusagen besser klarkommen, sondern wir wollen auch an den, gemeinsam an den sozialen Bedingungen arbeiten, unter denen wir existieren. Ja? Das ist ja sozusagen die progressive emanzipatorische Variante. Und für den, solange wir damit noch keinen Erfolg haben, und das ist ja die Zeit, in der wir leben, wir haben noch keinen überwältigenden Erfolg, also dass ich sozusagen es dazu keiner Entspannung dieser ganzen biografischen Modelle gekommen ist. Und solange das natürlich noch nicht der Fall ist, solange leben wir in diesem chronischen Widerspruch, dass natürlich diejenigen, die das tun, die gewissermaßen da vorangehen oder sowas, ja, und dafür plädieren, man kann natürlich dann immer sagen, naja, das sind natürlich Privilegierte, ja, also die sich sozusagen einen bestimmten Grad an Nicht-Involviertheit, einen bestimmten Grad an Abstand und so weiter leisten können oder wollen, also je nach persönlicher Situation mehr können, weil sie materiell privilegiert sind, oder mehr wollen, weil sie Asketen sind, ja, weil es gibt ja sowohl Leute, die materiell gepampert sind oder abgesichert, als auch welche, die so krass geringe Bedürfnisse haben, dass sie gewissermaßen halt als Yogi, also einfach mit einem Apfel und einem Brot und einer kleinen Besenkammer einfach zufrieden sind, wenn sie nur ihr Ding machen können. Ja? Und also da glaube ich, mit diesem Widerspruch muss man eben leben. Und deswegen ist, dadurch unterscheidet sich ja die emanzipatorische Variante, dass man sagen würde, nein, es sollte niemand gezwungen werden, dass er alles, auf alles oder auf fast alles verzichten muss, nur um diesen Traum des Selbstbestimmten und Künstlerischen zu leben. Also dass man sozusagen gezwängt wird in dieses Role Model der Selbstaufopferung. Ja? Und das hat natürlich nicht nur was mit den üblichen sozialstaatlichen und arbeitsrechtlichen Regularien, sprich Tarifvertrag als wichtigster Vertrag, in dessen Herrschaftsbereich wir leben alle. Ja? Also die Normarbeitszeit, das brauche ich dir nicht erklären. Also du weißt genau, wie lange sie geht. In deinem Fall. Das ist der wichtigste Contract. Und auf der einen Seite leben wir in seinem Herrschaftsbereich, zweitens versuchen wir ihn zu ändern. Aber das ist eben gewissermaßen sozusagen dieses große Problem. Also wie können wir an dieser Alternative sozusagen festhalten? Und das hat natürlich unglaublich viel, jetzt gerade im Kulturbereich, hat es natürlich mit den Sprachgewohnheiten, mit den Handlungsmodellen zu tun. Also was ist die Norm, die wir erfüllen müssen? Ja, also da gibt es ja eben sozusagen keinen Tarifvertrag, sondern da gibt es sowieso ungeschriebene Gesetze. Ja, also wie viel musst du produzieren? Das hat was mit Förderstrukturen zu tun. Also zum Beispiel Projektförderung heißt im Bereich der darstellenden Künste, du musst halt so und so viel Produktion pro Jahr oder du musst pro Jahr eine Produktion machen und so weiter. Und in der Wissenschaft genau, das heißt, es ist eine Output-Steuerung des ganzen Verhaltens. Deswegen hat es natürlich, haben diese ganzen, wenn man sagt, wir müssen anders darüber sprechen und mit anderen Bildern operieren, das hat natürlich knallharte materielle Auswirkungen. Wenn, das ist zum Beispiel im Rahmen der Pandemie gekommen, dass es in der Förderdiskussion jetzt so ist, dass es teilweise zum Beispiel im, das weiß jetzt sicher der Micha Puruker besser, aber das ist in vielen Bereichen der sozusagen der darstellenden Künste und dass es da jetzt ein Hauch teilweise von Paradigmenwechsel von Projektförderung zu Prozess oder zu Strukturförderung gibt. Das heißt, der Gedanke steht im Raum, dass du quasi entkoppelst von Produktionszwängen und nicht ganz von Rechtfertigungszwängen, aber teilweise entkoppeln von Produktionszwängen sozusagen instand gesetzt wird, deiner künstlerischen Arbeit nachzugehen. Das ist natürlich paradigmatisch, ich will das nicht überbewerten, aber das sind natürlich hochinteressante Entwicklungen, dass quasi etwas, was vorher nur ein Unbehagen war, es hat einen angekotzt, du musst immer diesen Antrag stellen und so weiter, überschreitet plötzlich zack die Schwelle des Sagbaren, zack, die Schwelle des möglicherweise Machbaren. Und das würde ich sagen, ist schon interessant, dass es heute sehr viele Dinge, dass das gleichzeitig in sehr vielen Bereichen so etwas passiert. Und was fehlt, ist natürlich, dass man das verknüpfen muss. Ja? Weil was ist das größte Problem? Das größte Problem ist, dass die Einzelnen alleingelassen sind mit diesem Leiden. Dass du denkst, es ist dein Versagen, ja? Dass du es nicht schaffst. Dass du denkst, es ist deine Schuld, dass du nicht fit genug bist, dass du leidest unter diesem Produktionsdruck. Das ist ja das eigentliche Terrorregime, funktioniert nach diesem, mit diesem Modell der Vereinzelung. Und dem musst du natürlich, müssen wir natürlich sozusagen andere Formen des kollektiven Handels oder auch des mikrosozialen Handelns entgegensetzen. Es ist immer noch keine befriedigende Antwort auf deine Frage.
Ich übernehme das Wort und denke, das Gespräch lässt sich vielleicht auch noch fortführen, aber wollte noch mal zusammenfassen und sagen, es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass das Bild des heroischen Künstlers nicht mehr die prägende Kraft hat, die es lange Zeit hatte. Und von der strukturellen Seite her gedacht, würde ich sagen, in der Pandemie- und Lockdown-Situation hat sich ja zum Beispiel hier ganz konkret in München gezeigt, dass die Institutionen, die soziokulturell gearbeitet haben, die Prozessförderung hatten und nicht ergebnisorientierte Förderung, viel flexibler und schneller in der Anpassung auf die Situation waren und geschafft haben, unter diesen schwierigen Bedingungen noch ein kulturelles öffentliches Leben in irgendeiner Form möglich zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was als Erfahrung immer noch nicht wirklich komplett von der kulturpolitischen Verwaltungsebene verarbeitet und reflektiert wurde. Ich würde deswegen aber auch dafür plädieren, dass es mehr Freiräume kulturelle braucht, in denen das möglich ist, und ohne dass ich die Organisation dieser vielen jungen Kollektive, die hier zusammengearbeitet haben, um dieses Festival für 5 Tage machbar zu machen, zu sehr loben zu wollen. Wir haben es zumindest so organisiert, dass Referentinnen und Referenten, die mit Kindern kommen, eine Kinderbetreuung haben und gleichzeitig referieren können. Wir haben es leider nicht für alle geschafft, aber wir hoffen, dass zumindest auch mit der Improvisation heute und der Unterstützung von Micha es möglich war, einen Teil unseres Diskurses mit Matthias zu teilen. Und er konnte ja sich zumindest in Übersetzung und an der Diskussion beteiligen. Ich hoffe, dass das sich verbessert bis zum nächsten Mal, aber ich denke, dass das vielleicht auch ein Beispiel für das ist, was du gemeint hast. Dann vielleicht noch ein Programmhinweis. Für morgen gibt es nochmal um 5 Uhr ein philosophisches Gespräch zum Thema Kunst und Kommerz mit Rosana Pondor von Artspace, Rosa Stern und dem Philosophen Pravo Matsumda, 5 Uhr wieder hier, und es sind noch einige andere Veranstaltungen, die online oder auf den Infotafeln in den Treppenhäusern euch zugänglich sind. Vielen Dank für euer Kommen und auf bald.
Ja, danke, vielen Dank, Micha. Und Micha Poker, dir gebührt besonderer Dank für deine Instant-Hilfe, ganz toll.